Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Autor Florian Illies, der hat schon eine Reihe von höchst erfolgreichen Büchern geschrieben, Generation Golf zum Beispiel am Anfang oder auch 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Sein neues Buch heißt Zauber der Stille, da geht es um den Maler Caspar David Friedrich und dieses Buch, das ist so ein richtiges Geschichtengewitter, was verbindet Caspar David Friedrich mit Walt Disney, mit Rilke, mit Goethe, mit Adolf Hitler und Samuel Beckett und mit Kanarienvögeln, das und sehr viel mehr. Erfährt man aus diesem Buch. Und jetzt bin ich mit dem Autor verbunden, Herr Illies. Seien Sie willkommen in der Lesart.
Schönen guten Morgen.
Gab es bei Ihnen selbst denn so ein Caspar David Friedrich Urerlebnis, bei dem Sie entbrannt sind für seine Bilder?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, weil ich immer den Druck spürte, ihn lieben zu müssen, ihm verfallen zu sein. Und ich habe mich dagegen lange gewehrt und habe immer wieder andere Künstler groß gemacht. Und irgendwann merkte ich aber, der Widerstand ist zwecklos. Ich blieb in jedem Museum doch am längsten vor seinen Bildern stehen, vor seinen Himmeln und merkte, an ihnen kann ich nicht vorübergehen. Und das hat mich dann doch dazu gebracht, einfach zu sagen, nein, das bringt nichts, dagegen sich zu wehren, sondern es wäre doch einfach toll, mehr über ihn zu wissen, mehr über ihn zu verstehen und vor allem über diese ungeheure Wirkungsgeschichte auf die Seelen der unterschiedlichsten Menschen, von denen Sie gerade schon gesprochen haben. Mhm. Das ist sein großes Geheimnis. Der spricht nicht den Kopf an, der spricht die Seele an, das Herz und wie gelingt ihm das über die Jahrhunderte hinweg? Das ist ein wunderbares Geheimnis.
In Ihrem Buch kommt man jetzt mit einem Schiff hinein. Man sieht auf dem Umschlag schon ein Bild von Caspar David Friedrich. Da sieht man so ein Paar im Bug eines Schiffes, fährt auf eine Stadt zu, die liegt in so einem goldenen Nebel. Und Sie erzählen im ersten Abschnitt die mögliche Geschichte hinter dem Bild. Was ist das denn für eine?
Ja, ich habe versucht herauszufinden, wann ist dieses Bild entstanden und dann kann man mit den Zeichnungen, die Friedrich hinterlassen hat und er hat zum Glück datiert, wann die Zeichnungen entstanden sind, sehr genau herausfinden, dass das die Hochzeitsreise, die Flitterwochen von Caspar und Caroline Friedrich sind und dass das eine Fahrt am 11. August 1818 war von Wiek auf Rügen nach Stralsund und ich liebe es sozusagen wirklich mit sehr viel Recherche, die genauen Details zu finden und dann die Leerstellen ein wenig auszufüllen mit dem, was ich über Friedrich weiß, was man über seine Briefe weiß. Und dann kann man sich ziemlich gut hinein imaginieren in seine Situation, in seine Stimmung. Also diese Hochzeitsreise sehen wir hier einen wundervollen, fast glücklichen Moment in seinem Leben und davon gab es nicht viele.
Und diese Einführung, die erzählt vom lange vermissten Glück des Malers, er hat eben spät geheiratet und das hat so eine schöne, sehnsüchtige, andächtige Stimme, dieser Abschnitt und dann brechen sie diese Stimmung aber mit dem letzten Satz. Ich lese sie mal vor. Können wir bitte, fragt ihn Line da plötzlich, heute Abend in Stralsund einmal etwas anderes essen als Fisch? Also ein fischiger Bruch in der Stimmung. Zu andächtig wollten sie wohl nicht werden.
Nein, das ist ja immer, das ist ein Spiel und ich glaube, immer wieder, auch gerade weil ich an die Orte gegangen bin, an denen Friedrich gemalt hat, also an diesen Hafen und an die Ostsee, an den Kreidefelsen, in die abendlichen Dämmerungen in Dresden. Also ich habe versucht, wirklich diese Atmosphäre auch aufzunehmen in vielen, vielen Tagen und Stunden, um aus dieser Atmosphäre heraus, die in der Gegenwart eben so verbindend ist mit der Vergangenheit, heraus das Buch zu schreiben. Und manchmal merkt man dann, wie einen die eigenen romantischen Worte übermannen. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass man dem auch immer wieder ein kurzes Stoppzeichen setzt. Und es bricht mit Humor, denn das Wunderbarste ist, und das ist für mich die schöne Erkenntnis auch der Beschäftigung mit Friedrich, wir haben sehr, sehr viele Briefe von ihm an die Familie, die sich erhalten haben. Und Friedrich selbst war logischerweise ein Romantiker, aber er war auch ein unglaublich unterhaltsamer, lustiger Mensch, der auf sich selbst mit Humor schauen konnte. Und es gibt eine Stelle, wo er sagt, oh Mann, alle anderen Menschen um mich herum, die hoffen ja darauf, irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Ich glaube, ich habe so oft den Mond gemalt, ich muss leider am Ende des Lebens auf den Mond. Also er hatte trotz aller tiefen Innigkeit, trotz allem tiefen romantischen Gefühl auch selbst immer so einen leichten Witz, einen Schalk. Mir war es ganz wichtig, ein Buch über ihn und über seine Wirkung zu schreiben, die ganz aus seinem Geist kommt. Und das ist eben die romantische Sehnsucht, die Sehnsucht, für die er als Erster eigentlich diese wunderbaren Bilder gefunden hat, aber eben auch Humor und die Geschichte dieser Bilder, die ist wirklich aberwitzig oft, die ist komisch, die ist auch beklemmend, aber und mitreißend und berührend. Also wir haben wirklich ein ungeheures Panorama an Gefühlen und das zeichnet Friedrich aus. Niemanden lassen diese Bilder kalt seit 250 Jahren. Der wird geliebt, er wird gehasst, er verstört die Menschen und sie erliegen ihm. Und das zu erzählen, das war mein großes Ziel.
Beklemmend ist auch das erste große Kapitel Ihres Buches. Sie haben das ganze Buch eingeteilt in vier große Kapitel nach der alten Vier-Elemente-Ordnung: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Also Feuer am Anfang, und da gibt es einige Schocks. Das geht auch gleich damit los. Am Anfang erzählen Sie, wie Bilder von Caspar David Friedrich im Feuer vernichtet wurden. Am Anfang bei einem Brand des Münchner Glaspalastes im Juni 1931. Da ist eine ganze Ausstellung mit Werken deutscher Romantiker verbrannt, mit neun wichtigen Bildern von Caspar David Friedrich. Ich muss sagen, diese Geschichte zu lesen, das tut immer wieder weh, weil das fängt auch immer wieder von neun an. Da sind wieder Bilder von ihm verbrannt. Hat es beim Aufschreiben auch wehgetan?
Das hat wirklich wehgetan. Es war eben für mich das zunächst erstmal schwierigste Element. Ich dachte, Feuer, das ist ja nicht das, was man mit ihm verbindet. Man verbindet mit ihm das Wasser, die Luft, auch die Erde, aber das Feuer. Und je mehr ich dann mich hinein vertiefte, dann merkte ich, ja, es gibt eine ganz fast unheimliche Verkettung von Bränden, die seine Werke rauben. Also wir haben 1901 brennt sein Geburtshaus in Greifswald wieder, 1911 die Räume im Taschenbergpalais, auch ausgerechnet nur die, den Friedrichshang, dann 1931 der Glaspalast und dann 1945 im Flakburgenker Friedrichshain vermutlich eben nochmal vier Gemälde, die hier in den Berliner Museen hingen. Also wir haben immer wieder dieses Verbrennen dieser Friedrichs, und das war für mich auch so ein Punkt von, wie ich anders in dieses Thema hereingehen wollte. Ich wollte erst mal erzählen von dem Friedrich, der uns fehlt. Denn ich glaube, wir haben auch eine Sehnsucht nach Friedrich, weil so viele Bilder von ihm schon uns genommen sind. Wir haben etwa nur die Hälfte seines Gesamtwerks hat überlebt. Und das wollte ich erzählen am Anfang. Ich erzähle eben auch, dass er, und das ist wirklich einer der aufregenden Momente beim Schreiben, wenn man plötzlich merkt, warum hat er das? Er hat das brennende Neubrandenburg gemalt. Das ist die Stadt seiner Väter und Großväter. Sein allerletztes Bild. Alle waren irritiert, weil Neubrandenburg hat nie gebrannt. Und dann, 110 Jahre später, ziehen die russischen Truppen im April 1945 durch Neubrandenburg. Und die Stadt brennt genau so nieder, wie er es 1838 in seinem Gemälde gemalt hat.
Das ist eine unheimliche Verbindung. Sie gehen ganz vielen Verbindungen nach in Ihrem Buch. Eine zum Beispiel, ich habe es schon mal kurz angeschnitten, Walt Disney und Bambi. Da schreiben Sie sinngemäß, dass also das berühmteste Reh der Filmgeschichte Bambi eigentlich durch einen Wald von Caspar David Friedrich läuft. Wie kommen Sie darauf?
Ja, das ist, glaube ich, auch eine riesige, faszinierende Sache, dass Friedrich zur selben Zeit ganz unterschiedliche Dinge inspirieren konnte. In den 30er Jahren, da wurde er von den Nazis gerade entdeckt als germanischer Maler, als der Maler der Hünengräber, als der Maler, der gegen die französische Besatzung in der Zeit der Freiheitskriege gemalt hat. Aber gleichzeitig kommt aus Hollywood Walt Disney nach Deutschland und kauft jedes Buch über Caspar David Friedrich, das er bekommen kann, jede Postkarte. Und als er ein paar Jahre später den Film Bambi zeichnen lässt, da kauft er erstens zwei zahme Rehe für das Studio, die da eben für Wochen in dem Hollywood-Studio sind. Und an den Wänden dieses Studios hängen nur großgezogene Landschaften von Caspar David Friedrich. Also diese allererste Form des Films zeigt ein Rehkitz, das durch das Elbsandsteingebirge läuft und maximal durchs Riesengebirge. Das ist dann eben Walt Disneys Vision einer heilen Welt, durch die es dieses Reh laufen lässt. Und dann aber auch wieder unheimlich brennt es ja die ganze Zeit in diesen Landschaften. Das ist ja die Gefahr, die für dieses Bambi ausgeht. Also das Feuerelement ist etwas, was auf ganz unheimliche Weise mit Friedrich verbunden ist.
Wenn wir mal auf das Konstruktionsprinzip Ihres Buches schauen, also jetzt in dem neuen Buch Zauber der Stille, verwenden Sie so ein Montageprinzip, das Sie auch in anderen erzählenden Sachbüchern schon eingesetzt haben, in 1913 oder auch in Liebe in Zeiten des Hasses. Also Sie setzen die Bücher zusammen aus kurzen Miniaturen. Das sind Geschichten von immer wieder anderen Personen und Situationen. Das ist ja jetzt im neuen Friedrich-Buch ein Zeitraum von 250 Jahren fast zwischen Friedrichs Geburt und unserer Gegenwart. Da geht es immer munter hin und her. Hat da der Leser Ilias den Schreiber Ilias manchmal auch stoppen müssen und gesagt, jetzt spring mal nicht zu wild hier hin und her?
Ja, natürlich ist es dann am Ende auch wieder ein Komponieren, wo ich schaue, wie sitzen diese Collagen alle gut und fein aufeinander. Zugleich ist dieses Prinzip, dieses Aufgeben der Chronologie auch für mich natürlich etwas, was mit der Aussage meines Buches zusammenhängt. Denn ich will sagen, diese Wirkung von Friedrich, die ist zu allen Zeiten sehr massiv, die ist sehr ähnlich. Es gibt dieselben Landschaften an der Ostsee, im Riesengebirge, rund um Dresden, die wir heute noch erleben. Also ich habe Friedrich auch ganz bewusst verstanden als einen, der die Zeiten miteinander verschleift. Also dass man, jeder von uns weiß, dass wenn er an einem Ostseestrand steht oder wenn er auf einer Klippe steht oder einen Sonnenuntergang anschaut, dass das einen auf eine magische Weise über die Gegenwart der Natur, mit der Gegenwart der Natur um 1810 oder 1820 und mit den Bildern von Friedrich verbinden kann. Also dieses Collage-Prinzip gibt es einerseits, erzählt was von diesem aufregenden Vermögen von Friedrich, die Zeiten zu überspringen. Und, das hat mich auch nochmal in einem zweiten Sinne gerechtfertigt, Friedrich selbst ist ein unglaublicher Collage-Künstler. Man sollte nie glauben, dass diese Landschaften je so existiert haben, wie er sie gemalt hat. Jeder Fremdenverkehrsverein verzweifelt, weil man nirgendwo eine Tafel aufstellen kann. Hier hat Friedrich dieses Bild gemalt. Nein, er hat die einzelnen Elemente immer von Neubrandenburg oder der Ostsee in Landschaften im Riesengebirge oder im Harz verschoben. Eichen, die er bei Dresden gesehen hat, tauchen plötzlich in Bildern von der Ostsee auf. Also er selbst hat die Naturelemente auch wie Elemente einer riesigen Collage gesehen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist auch die angemessene Form, ein Buch über ihn zu schreiben, um ihn in seinem schillernden Wesen zu erfassen.
Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeit, so heißt das neue Buch von Florian Ilias im S. Fischer Verlag, ist das erschienen mit 250 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr.